Sie selbst sind 1988 in Hanoi geboren, leben seit 1993 hier in Deutschland und seit 2013 oder ab 2013 sind Sie mehrfach in die Halong-Bucht gereist, um die Geschichte eines Umsiedelungsvorhabens zu erzählen. Vielleicht für die Hörer, diese Halong-Bucht liegt in Vietnam, ist seit 1994 Weltkulturerbe. Man muss sich das so vorstellen, eine große Wasserfläche, Bucht mit vielen imposanten Kalksteinformationen, wo Menschen auf Flößen leben, in kleinen Hütten. Und Sie haben diese Menschen besucht 2013. Was war das Bild, das Sie hatten, als Sie das erste Mal jetzt da vor Ort waren?
Ne, ich fand es natürlich als Tourist wunderschön. Ne? Und da hab ich eine Kanutour durch diese schwimmenden Dörfer gemacht und fand dieses Leben auf dem Wasser sehr, sehr spannend. Ich habe eine Oma getroffen, die war 80 und die war in ihrem ganzen Leben nur dreimal auf dem Festland. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen und habe gefragt, ob ich da ein paar Tage leben kann, und um dieses Leben kennenzulernen. Und daraus entstand irgendwann die Idee, einen Film über dieses Leben auf dem Wasser zu machen. Mhm. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass diese Dörfer umgesiedelt werden. Und das fand ich halt auch sehr spannend für den Film, weil es unmittelbar Veränderungen gibt für die Protagonisten. Und so wurde aus diesem Kurzfilmprojekt über dieses Leben aus dem Wasser dann ein Langfilm, der sich von 2012, glaube ich, das war die erste Recherche, dann 2013 haben wir angefangen zu drehen. Und ja, über 3 Jahre hat sich das ausgedehnt, sage ich mal, die Drehzeit, und irgendwann kam der Schnitt, ja.
Die Umsiedelung selbst begann ja im Mai 2014 in Vietnam. Nun ist das nicht ganz so leicht auch rauszubekommen, warum wurde umgesiedelt. Einmal waren es ökologische Gründe, die vorgebracht wurden. Zum anderen auch natürlich das Problem des Tourismus, der in Vietnam ja angekurbelt werden soll. Und die Halong-Bucht ist ja eines dieser Must-Sees, dieser ganz wichtigen Touristenorte, wenn man das so nennen kann. Wenn man jetzt den Film so sieht, und mein Eindruck war, dass hinter dieser ökologischen Erklärung doch sehr stark auch eine wirtschaftliche Geschichte steht. Täuscht der Eindruck oder ist das richtig?
Also Halong ist ja, wie Sie schon gesagt haben, eines der Spots in Vietnam. Also jeder, der nach Vietnam möchte, hat dieses Ziel, die Halong-Bucht im Kopf. Und das ist eines der wirtschaftlich stärksten Regionen in Vietnam. Und da wird vor allen Dingen durch Tourismus viel Geld generiert. Und dieser Tourismus hat ja stark diese Gegend verändert. Ja, also alles wurde auf den Tourismus ausgebaut, und so kam auch natürlich die Umweltverschmutzung stark mit hinzu, weil jeden Tag da 700 Boote und im Jahr wie so viele Millionen von Touristen da hinkommen, und diese Wasserqualität nimmt ab. Im Wasser leben deutlich weniger Fische, und das hat sich alles verändert, und es ist ein Naturweltkulturerbe. Und dieses Naturerbe hat sich halt so stark verändert, dass die Regierung gezwungen war, vom UNESCO was zu machen. Weil ansonsten würde UNESCO den Namen aberkennen. Und das wäre ein deutlicher Rückschritt für Vietnam und auch ein Imageverlust, wenn sie den Weltnaturerben verlieren, also den Titel.
Welche Rolle spielen da tatsächlich diese Familien auf dem Wasser? Die leben ja schon zum Teil seit Generationen vor Ort. Jetzt haben wir aber stark wachsende Touristenströme. Ist das eher jetzt, dass diese Familien und ihre Lebensweise ein bisschen so als Sündenbock für ökologische Schwierigkeiten genommen wurden? Oder ist es so, dass es tatsächlich da ein Problem gab, was diese Familien verursacht haben?
Naja, die Familien, die leben ja da auch tatsächlich seit Generationen, und natürlich schmeißen sie auch Müll in das Meer. Zwar deutlich weniger im Vergleich zu den Touristen, aber sie verursachen natürlich auch Umweltverschmutzung. Und da aber das sozusagen die günstigste Variante ist für die Regierung, da etwas für den Naturschutz zu machen, haben sie sich entschieden, die Ureinwohner umzusiedeln, damit der Tourismus sozusagen immer noch weiterhin wirtschaftlich erhalten bleibt. Und die Familien, die leben ja da wie Fische, ja, kann man schon sagen. Ja, die haben sich an diese Umgebung gewöhnt und wurden dann auf dem Festland umgesiedelt. Und das war für sie eine sehr, sehr schwierige Zeit am Anfang. Ja.
Ihr Film besteht ja im Prinzip aus zwei Teilen. Einmal diese Vorgeschichte bzw. das Leben der Menschen auf dem Wasser und dann die Nachgeschichte nach der Umsiedelung. Nun ist der Hauptprotagonist auch ein Mann mit seiner Familie, ein 46-Jähriger mit seiner Frau und seinem Sohn. Die Tochter ist ertrunken in jungen Jahren und die werden in die Stadt gebracht, wo die Regierung ja eine Art Vorzeigeneubaugebiet errichtet hat, ein bisschen Geld den Leuten gibt für den Neustart. Das ist ja zum einen erstmal, wenn man das jetzt nur so hört, doch eine Verbesserung für diese Menschen. Wie haben diese Menschen das begriffen?
Ja, also am Anfang waren sie natürlich total einverstanden damit, weil jeder, der irgendwie auf dem Wasser lebt, hat irgendwie davon geträumt, ein Haus auf dem Festland zu haben. Ja. Und das, was sie im Fernsehen sozusagen irgendwie gesehen haben auf dem Wasser, dieses Leben haben sie sich halt die ganze Zeit gewünscht. Aber als sie da waren, haben sie schnell gemerkt, dass es einfach kaum Arbeit gibt für sie. Also Arbeit, die sie nicht kennen. Also keiner konnte irgendwie was anbauen, ja, also oder hat irgendwie gelernt, Fahrrad zu fahren oder Moped. Also die waren total abhängig von anderen Leuten und dieses Fischen und alles, was die vorher auf dem Wasser gemacht haben, das konnten sie auf dem Land nicht mehr ausüben. Und das war eine große Umstellung für sie. Es gab viele Unfälle. Das ist einfach, ja, stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt nach auf dem Wasser leben. Also wie krass wäre diese Umstellung für einen selbst, ja, wenn man da lebt.
Dieses Umsiedlungsprogramm ist jetzt 5 Jahre her. Sie haben schon gesagt, der Film hat eine ganze Weile natürlich auch gebraucht, zu produzieren, zu schneiden. Er hat 2017 in Cottbus auf dem Filmfest Weltpremiere Uraufführung gehabt und letztes Jahr ist er in die Kinos hier gekommen. Jetzt ist er hier auch in Leipzig im Rahmen der Globale zu sehen. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen die Zeit seit diesem Umsiedelungsvorhaben anschauen, ein Teil der Menschen, habe ich gelesen, ist zurück aufs Wasser gekehrt, aber eben nicht auf ihre Flöße, sondern auf Hausboote, denn die sind im Gegensatz zu diesen Flößen noch erlaubt. Was ist mit anderen passiert? Haben Sie da noch weiter recherchiert oder Kontakt gehalten zu diesen Menschen?
Ja, das ist spannend. Also diese Gegend, die jetzt ist, also die Umsiedlungsgegend auf dem Festland, ist jetzt, da leben nur noch alte Menschen und junge Menschen, ja, also ganz junge, also so Kinder, ja. Und die ganz komplette Generation, die arbeitsfähig ist, ist wieder auf dem Wasser gegangen, weil sie einfach nicht richtig sich integrieren konnten mit dem Leben auf dem Land. Und es ist trotzdem schon ein bisschen besser als davor, als die Menschen frisch umgesiedelt worden sind, weil jetzt gibt es dort einen Hafen, wo sie sozusagen an der Nacht mit ihren Booten ankern können und am nächsten Morgen wieder raus. Aber vorher war das halt nicht möglich und es hat sehr, sehr lange gedauert. Also die Regierung hätte eigentlich diesen Hafen zuerst bauen müssen, bevor sie dieses Umsiedlungsgebiet erbauen hätten sollen.
Jetzt ist es auch so, diese Hütten würden ja abgerissen im weitesten Sinne, auf denen die Menschen gelebt haben. Diese Flöße würden demontiert und dennoch wurden dann so eine Art Repliken geschaffen, die von der Regierung oder von anderen Organisationen auch wieder aufgestellt wurden in dieser Gegend. Ist das so eine Art Geschichte dann als Folklore, um die Touristen zumindest ein schönes aufgeräumtes Bild vom ursprünglichen Vietnam zu präsentieren oder warum hat man das gemacht?
Ja, ich glaube schon, dass die sozusagen, es gibt sozusagen ein Museum, von den schönsten Häusern haben sie sozusagen ein Museum erbaut auf dem Wasser, wo die Touristen sozusagen nochmal diese Häuser, die auf dem Wasser schwimmen, sich nochmal anschauen können, natürlich ohne die Mütze, die Bewohner. Und das ist so, ja, ich glaube, damit wollten sie das einfrieren, dieses Leben auf dem Wasser, ja, das ist ja jetzt nicht mehr vorhanden. Und jeder Bewohner, der da vorbeifährt, der müsste jetzt seinen Eintritt zahlen für den Besuch.
Ja. Ihr Film hat eine Filmmusik und die ist in dem Fall von Martin Kohlstedt gemacht worden, der ja doch inzwischen sehr bekannt ist. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Ach, Martin und ich hatten in Weimar beide studiert gehabt und haben uns dort kennengelernt und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, die Filmmusik den Film zu machen und er hatte total Lust gehabt, da auch mal Musik zu machen, die für einen Film, der ganz weit entfernt ist, also vielleicht auch gar nicht mit ihm was zu tun hat. Und das hat irgendwie sehr gut funktioniert und ja, wir hatten ja sehr, sehr früh schon zusammengearbeitet, ich glaube 2013, 14 so und da fing das ja auch erst so richtig an, dass Martin international dann auch durchgestartet ist und heutzutage weiß ich nicht, ob man Martin noch für solche Filmprojekte begeistern kann. Ich glaube, er macht es weiterhin immer noch, aber konzentriert sich hauptsächlich auf seine Musik. Ja.
Letzte Frage vielleicht, wenn man sich jetzt mit Vietnam beschäftigt, dann erinnert man sich gerade hier im Osten natürlich erstmal an die vielen Gastarbeiter, die seit den 70er Jahren hier in die ehemalige DDR kamen. Sie haben Ihren Film jetzt auch hier in verschiedenen Städten, Orten gezeigt. Gab es da Reaktionen seitens der Leute, die aus Vietnam damals hierher gekommen sind? Ihr eigener Vater ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, einer dieser Gastarbeiter. Und gab es da eine Art von Blick auf Vietnam, wie es sich verändert und auch eine Bewertung dieser ganzen Geschichte?
Ja, es war sehr spannend zu sehen, weil die Vietnamesen, die Vertragsarbeiter, die gehen ja normalerweise, sind die ja ganz schwer zu erreichen, weil die jeden Tag arbeiten müssen. Und aber das war ganz spannend zu sehen, dass irgendwie das war der eines der ersten Filme, vietnamesische Filme von einem Vertragsarbeiterkind, der das in den Kinos gebracht hat. Und für die war das ja so weit weg, diese Heimat, die sie ja irgendwie seit den 80ern ja irgendwie nicht mehr so richtig kennen. Und ich habe da nochmal, glaube ich, einen ganz anderen Einblick gegeben, ja, in das heutige Vietnam, ja, dass Vietnam, das wirtschaftlich offen geworden ist, aber trotzdem mit der alten Politikhaltung wie damals, wie sie das Land verlassen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Grad, diesen Film zu sehen und sich seine eigene Meinung darüber zu bilden, weil ich kommentiere nicht in diesem Film, sondern ich lasse den Zuschauer ja Zeit zum Reflektieren, Zeit zum Reinkommen.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick. Sie haben ja schon einige andere Filme vorher gemacht. Ich erinnere mich an einen Film, wo es darum ging, wie ein deutscher Mitarbeiter in einem vietnamesischen Obst- und Gemüsehandel integriert werden soll. Und was sind jetzt neue Projekte? Gibt es wieder Dokumentarfilme oder geht es auch mal in die Spielfilmrichtung? Der Film selbst hat ja durch seine Dramaturgie und seine Bilder ja auch schon so einen leichten, für mich so einen leichten Touch in Spielfilm-Ästhetik oder Spielfilm-Dramaturgie.
Ja, also meine große Leidenschaft bleibt wie nach wie vor der Dokumentarfilm, aber mein Abschlussfilm, den ich jetzt an der Filmuniversität in Babelsberg mache, den habe ich auch in Vietnam gedreht und das ist ein Spielfilm, mein Kurzspielfilm, der sich vor allen Dingen mit den Auswirkungen der Ein-Kind-Politik beschäftigt. Es geht darum, dass ganz viele Frauen verheiratet werden mit Chinesen, die aufgrund dieser Ein-Kind-Politik einfach zu viele Männer haben und keine Frauen mehr. Und damit, genau darum geht es in diesem Film.